Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Die letzte Episode in 2025. Wie immer gibt es heute eine Jahresrückblicksepisode. Wir reden darüber, was ist innerhalb des Podcasts passiert. Und wir reden darüber, was ist im Kryptomarkt passiert. Das halten wir alles relativ kurz, den zweiten Teil, was ist im Kryptomarkt passiert, weil da haben wir natürlich in den letzten Wochen und Monaten schon intensiv drüber gesprochen. Aber wir haben ja alle Anfang des Jahres Tipps und Vorhersagen abgegeben. Und die werden wir uns natürlich nochmal ansehen und schauen, wer hier wie gut performt hat und wer wie viele Biere gewonnen hat. Und wenn ich sage wir, dann ist es heute tatsächlich das komplette Team. Jonas ist am Start, Manu ist am Start und Michi ist am Start. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Einen schönen Tag euch zusammen.
So, Ende des Jahres heißt auch immer, wir wollen uns einmal bedanken. Es ist ja mittlerweile nicht nur ein Team aus 4 Co-Hosts, sondern hinter dem Podcast stehen noch einige weitere Personen und natürlich Sponsoren, Unterstützer, Partner, die das hier alles ermöglichen. Von daher mal herzlichen Dank an Sebastian, unseren Produzenten, Postproduzenten, Ekrem, der uns mit der Website hilft, ein, zwei weitere Personen im Hintergrund, die uns dieses Jahr mit Social Media unterstützt haben und so weiter. Vielen Dank an die Sponsoren. Die habt ihr natürlich einerseits hier im Podcast kennengelernt, andererseits gibt es auch im Hintergrund ein, zwei Unterstützer. Ganz besonders erwähnen möchten wir in dem Zusammenhang Zülke und Stefan Grasmann, mit dem wir dieses Jahr eine super Kooperation hatten. Stefan hat hier sein Brain zur Verfügung gestellt, hat uns einmal im Monat unterstützt, hat coole Gäste rangeschafft. Es waren einige wirklich tolle Episoden, die wir da hatten. Wir sind jetzt mittlerweile schon im 6. Jahr unterwegs. Man mag es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist die 321. Episode. Das Ganze ist im Juni 2019 gestartet. Und wir haben uns wie immer auch dieses Jahr zusammengesetzt, haben uns in St. Gallen getroffen, haben Manu aus Singapur zugeschaltet und haben ein kleines Strategiewochenende gemacht. Und wie jedes Jahr wollen wir uns natürlich etwas weiterentwickeln und deswegen gibt es jetzt auch ein größeres Announcement. Es wird eine größere Änderung in diesem Podcast geben. Und zwar ist das hier heute die letzte Episode, die auf Deutsch stattfinden wird. Wir werden also ab dem Jahr 2025 auf Englisch weitermachen. Und ja, wir haben lange überlegt, lange diskutiert. Manu, ich glaube, du warst einer der ersten Verfechter für das Englische. Das hat irgendwie schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr angefangen. Und wir haben uns Zeit gelassen, das wirklich zu durchdenken. Wir wissen, dass einige von euch das sehr wertschätzen, dass das ein deutscher Podcast ist oder war. Wir haben aber einfach gemerkt, dass es auch ein sehr, sehr großes internationales Publikum gibt. Und wir sind ja auch oft auf internationaler Bühne unterwegs. Und wir würden einfach gerne auch dieses internationale Publikum erreichen. Wir glauben, dass die Inhalte, die wir hier besprechen, das ist eine recht große Nische natürlich, eher so mit B2B-Fokus zwischen dem traditionellen und dem Krypto-Space. Und da gibt es auf internationaler Bühne einfach sehr, sehr viele interessante Player. Das heißt, wir werden in Zukunft natürlich interessante Gäste weiterhin haben und erreichen damit eben hoffentlich auch ein internationaleres Publikum.
Da freue ich mich drauf. Das wird spannend und ich versuche hier natürlich auch in Singapur noch ein paar spannende Interviewpartner zu akquirieren und dann auch zu interviewen und dann hören wir da hier eben auch schon ein bisschen was aus Asien.
Dieser Switch zum Englischen führt auch dazu, dass wir unsere Partnerschaft, unsere Zusammenarbeit mit Payment und Banking erstmal aufs Eis legen. Das ist ja ein deutsches Portal, da haben wir bis jetzt ja immer exklusiv unsere Teaser veröffentlicht. Das heißt, es gab immer einen kleinen Text zu jeder Episode. Wir haben einmal im Monat einen Artikel veröffentlicht zu den Top-Krypto-News. Ich denke, Payment und Banking, denen gilt mal ein ganz, ganz großer Dank, denn mit denen arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen und ohne Payment und Banking wären wir sicherlich nicht da, wo wir heute sind. Also vor dem Hintergrund nochmal herzlichen Dank, liebes Payment und Banking Team. Wir haben ja nicht nur hier die Medienpartnerschaft im Podcast gehabt, wir haben Konferenzen, ich will nicht sagen gemeinsam organisiert, wir haben da eher so ein bisschen mitgeholfen. Die wurden natürlich von Payment und Banking organisiert, aber da haben wir zumindest zusammengearbeitet, wie gesagt, gemeinsam Artikel geschrieben. Es hat viel Spaß gemacht. Und ja, alles Gute findet mal ein Ende. Es ist wie gesagt auch nicht so, dass wir uns da irgendwie im Streit trennen, sondern es liegt einfach daran, dass wir jetzt auf Englisch wechseln. Und deswegen findet ihr ab sofort und wir werden versuchen, unsere eigene Website etwas ja, aufzuwerten. Da findet ihr ab sofort die Teaser zu den Podcast-Episoden. Das heißt immer so ein ganz, ganz kurzer Artikel, was erwartet euch in der Episode. Und dann versuchen wir, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, ist alles noch etwas in der Mache, aber wir nehmen uns vor, auch Artikel zu veröffentlichen zu den Podcast-Episoden, dass dann, also wer nicht nur hören möchte, sondern auch lesen möchte oder dann vielleicht auch durchsuchbar, ja, über Google auffindbar, Informationen, nicht nur via Audio in der Episode, sondern eben auch mal in einen kurzen Artikel zusammengefasst. Und je nachdem gibt es vielleicht sogar auch die Transkripte irgendwo zu finden, dann für diejenigen, die richtig tief einsteigen wollen und die vielleicht nochmal wirklich kleine Details aus den Episoden nachlesen möchten, weil sie die auch vielleicht auch wiederverwenden möchten in ein Paper oder was auch immer oder einen Artikel, den ihr schreibt. Das findet ihr dann alles auf unserer Website. Das war der Teil Housekeeping. Ich weiß nicht, hat einer von euch noch etwas hinzuzufügen? Wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die neuen Schritte und den neuen Abschnitt. Bin gespannt, wie das Ganze so anziehen wird.
Wir haben es ja auch gemerkt in St. Gallen, glaube ich, dass wir alle extrem Lust haben, motiviert sind, auch jetzt dieses englische Thema anzugehen. Dementsprechend ja, freuen wir uns, wenn ihr uns natürlich auf der Journey auch weiter unterstützt und weiter dabei seid und öffnet sicherlich dem Podcast ja, die eine oder andere Tür und macht sicherlich die Gäste auf jeden Fall auch noch spannender, abwechslungsreicher und internationaler.
Und was wir in dem Bereich ja auch entschlossen haben, ist, dass dieser Podcast-Channel, den wir jetzt hier schon bespielen mit eben über 300 Episoden, dass der auch weiterläuft. Das heißt, ihr findet ganz normal in eurem Podcast-Catcher dann eben die Episoden, dann halt eben nicht mehr auf Deutsch, sondern dann auf Englisch.
Ja, die Anzahl der Episoden ist ein gutes Stichwort. Wie sich so die letzte Woche des Jahres gehört, wollen wir heute zurückblicken, einmal intern, einmal extern. Ich starte mal mit dem internen Rückblick zurück und die Cue dafür hat Mahnung gegeben, die Anzahl der Episoden. Wir haben in 2024 die 321. Episode gereicht, also quasi bisher insgesamt, seit es den Podcast gibt. Wir sind im sechsten Jahr 321 Episoden veröffentlicht. 52 Episoden davon in 2024. Das heißt, wir haben exakt den wöchentlichen Turnus eingehalten. Das ist ein Aspekt, für den ich den Podcast feiere, dass wir kontinuierlich Woche für Woche eine Episode publizieren. Da feiere ich den Alex heute noch für, dass er insbesondere zu Beginn des Podcasts konsequent, ja, alleine eigentlich dran geblieben ist. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der vielen Podcastern das Genick kostet. Weil es halt ja schon Aufwand ist, Woche für Woche Inhalt zu produzieren. Ja, und diese 52 Episoden waren dann in 2024 16% der Episoden, die wir insgesamt bisher produziert haben. Und drei dieser Episoden, ja, stechen besonders heraus, nämlich die drei meistgehörten Episoden dieses Jahr. Da war einmal die Episode 271, der verrückte Start des Bitcoin-ETS mit Holger Rohm und Sven Hildebrand. Der Alex hat mit den beiden gesprochen. Ich habe die Episode auch sehr interessiert gehört, ja, weil man halt ja natürlich sich dann als Retail-Investor gefragt hat, ja, hey, was bedeuten jetzt die Bitcoin-ETFs so für den Markt? Das ist ja schon eine ziemliche Strukturveränderung für den Bitcoin-Markt, wenn dann auf einmal Bitcoin off-chain genommen wird und mittels ETFs dann auch Exposure aufgebaut werden kann. Ja, Alex, vielleicht magst du ein paar Worte zu der Episode sagen, was dir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, ich mache ja eigentlich immer einmal im Jahr, im Januar, und das habe ich mit Holger tatsächlich jetzt schon einige Jahre gemacht, so eine Investing in Bitcoin, also Investieren in Bitcoin-Episode. Und das war eigentlich für dieses Jahr auch wieder geplant, aber dann kam uns die SEC dazwischen und hat den Bitcoin-ETF genehmigt und dann war klar, dass wir natürlich über das Thema sprechen wollen. Ich meine, das war immer noch so eine Episode, die Aspekte so, sollte ich jetzt investieren, was bedeutet es, in Bitcoin zu investieren, aber natürlich ganz klarer Fokus auf den Bitcoin-ETF. Holger war wieder dabei und wir haben uns Sven eingeladen, weil Sven nicht nur ein Bitcoin-Experte ist, sondern sich auch extrem gut mit Fonds generell auskennt. Sven war auch derjenige, als ich ins Asset-Management gewechselt bin, der mir da die ersten Teach-Ins gegeben hat und mir erklärt hat, welche Arten von Fonds es gibt, wie die reguliert sind und so weiter und so fort. Deswegen war Sven da der perfekte Gast und ja, war eine coole Episode und deswegen freut mich auch, dass diese Episode die meistgehörte Episode in 2024 war.
Ja, an Platz Nummer 2 der meistgehörten Episoden ist die 284, nämlich gefährdet das Halving Bitcoins Zukunft, das Security Budget Problem mit Jonas Sedlmayr, auch mit Alex, also ja, der
Johannes. Johannes Sedlmayr.
Ah ja, danke, danke für die.
Nicht, dass wir aus dem Johannes jetzt den Jonas machen.
Ja, danke für die Korrektur. Ja, also wir sehen, der Alex hat hier ein glückliches Händchen für die guten Themen und es zeichnet sich auch schon ab, dass ja das erste Wort unseres Namens, nämlich Bitcoin, halt da draußen auch echt auf riesiges Interesse stößt.
Er setzt die Frage, ob es an mir liegt, dass so viele Leute die Episoden gehört haben oder an Bitcoin. Ich befürchte, es ist Zweiteres, weil das Thema Bitcoin scheint einfach gut zu laufen.
Man muss aber auch sagen, Alex, Johannes ist auch traditionell immer in den Top 3 Episoden. Das war letztes Jahr, glaube ich, auch so mit Proof of Work versus Proof of Stake. Also vermutlich auch ein Impact.
Und da ist ja auch zu sagen, und das hat mich so gefreut, dass die Episode auch so gut gehört wurde. Ja, es geht um Bitcoin, aber es geht eigentlich ja um ein Problem oder ein mögliches Problem, was Bitcoin haben kann. Und ich habe auch hier in den vergangenen Wochen sogar nochmal einen Podcast zu dem Thema gehört, weil ich auf LinkedIn einen Kommentar dazu abgelassen habe, der auch ganz gut gelesen wurde und gerankt wurde. Das ist also weiterhin ja nicht allzu bekannt, was das Security-Budget-Problem ist. Und ich fand diese Episode wirklich sehr gelungen. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall nochmal an. Denn ich glaube, das lohnt sich, zumindest die Probleme mal zu verstehen, in welche Situation eben Bitcoin durch das Halving geraten könnte. Ja, also viel Konjunktiv, aber es ist sicherlich sehr wichtig, diese Zusammenhänge einfach zu verstehen. Und da haben wir das gut gemacht, beziehungsweise der Johannes mit dir, Alex.
Ja, und das Muster Bitcoin zieht sich durch, denn auch die am dritthäufigsten gehörte Episode, die 283, hat Bitcoin zum Thema. Wegen Bitcoin-Halving steht der Bitcoin bald bei 300.000 Euro. Mit dem Jonas, ja, also eigentlich müssen wir uns nochmal zusammensetzen und überlegen, ob wir ein Bitcoin-Only-Podcast werden. Das wird wahrscheinlich zu hitzigen Diskussionen hier im Co-Host-Team führen. Aber wir stellen fest, alle drei meistgehörten Episoden hatten Bitcoin zum Thema. Und das nehmen wir natürlich zur Kenntnis. Und seid gewiss, auch nächstes Jahr werden wir über Bitcoin reden. Denn wird es sicherlich, und jetzt bin ich schon bei einer Prediction, was ich ja nicht tun sollte, wird er auch in 2025 ein All-Time-High erreichen. Aber ja, belassen wir es dabei. Cool, dass...
Vielleicht dazu vielleicht nur noch ganz kurz, Michi, was mich auch gefreut hat an der Episode ist, diskutieren ja auch viel, sollten wir Episoden teilweise alleine machen, teilweise mit Interviewpartners und da haben wir auch oft das Feedback bekommen, dass Interviewpartner schon auch das Ganze noch interessanter machen. Und das war, fand ich tatsächlich spannend, weil das ja auch eine Episode war, die primär von mir kam, im Sinne von mich hervorzuheben, aber eine alleinige Episode war. Also das zeigt ja auch, dass das euch auch interessiert. Und deswegen werden wir dann natürlich auch für nächstes Jahr verschiedenste Formate weiter etablieren, vielleicht auch ausprobieren und ja, zeigt, dass das sicherlich auch ein guter Weg ist, verschiedene Formate hier umzusetzen.
Wobei der Titel ist eigentlich, das ist eigentlich schon Cheating. Ist Bitcoin bald bei 300.000? Also das ist ja Clickbait bis zum geht nicht mehr.
Habe ich ein bisschen einen rausgehauen.
Gehört halt zum Podcast Endgame dazu, ja. Aber wir versuchen ja, insbesondere weil wir eher hier nüchtern und akademisch unterwegs sind, Clickbait aus dem Weg zu gehen. Oder möglichst nah an den Inhalten zu bleiben. Ja.
Ich muss schon zugeben, dass anscheinend die Giralgeld-Token-Episoden nicht ganz so gut geklickt wurden als die Bitcoin-Episoden.
Ja. Ja, aber es ist ja wirklich so. Also die Giralgeld-Episoden, die werden, sagen wir mal, von 20% weniger Hörerinnen und Hörern gehört, aber das sind immer die Episoden, wo dann 4 bis 5 Personen uns E-Mails schreiben und sagen, oh, die Episode, die beste Episode, die ich je gehört habe, ich habe so viel gelernt. Das ist einfach, wenn du extrem in eine Nische gehst, dann machst du sehr, sehr wenige Menschen sehr glücklich. Und wenn du eben breit gehst, einfach über Bitcoin generell sprichst, dann machst du eben mehr Menschen, aber dann vielleicht auch nur so halb glücklich. Und also ich wäre auch bereit, das so weiterzumachen. Und es gibt eben ab und zu mal absolut Nischen-Nerd-Episoden, die dann vermutlich auch in Zukunft weiter vor allem von Manu produziert werden. Und die brauchen wir genauso wie die etwas breiteren Bitcoin-Blabla-Episoden.
Ja, genau, in unserer Survey, die wir ja gemacht haben, wo ihr ja glücklicherweise auch teilgenommen habt, kam ja auch genau das raus, dass ihr durchaus auch diese Nerd-Episoden schätzt. Und das machen wir natürlich auch gerne weiter so.
Ja, und wenn man intern Rückblick macht, dann muss man sich natürlich auch fragen, wie hat sich die Bewertung verändert? Die Schlüssel-KPI sind ja die Bewertungen oder die Sterne bei den zwei Haupt-Podcast-Catchern, Spotify, Apple Podcast. Da hat sich nichts verändert. Wir sind weiterhin bei 4,7 von 5 Sternen. Kann jetzt natürlich entweder daran liegen, dass die Bewertungen einfach weiter sehr gut ausfallen oder keine dazugekommen sind. Ja, auf jeden Fall weiterhin gleich hohes Niveau, 4,7 von 5 Sternen. Danke euch für die Bewertungen. Wir bekommen auch regelmäßig verbales Feedback und Dank per Kommentar und E-Mail. Ja, dafür danken wir euch. Wir freuen uns immer über positives Feedback. Ich glaube, da spreche ich für alle Co-Hosts. Und wir nehmen konstruktive Verbesserungsvorschläge auch sehr ernst. Ja, also die werden dann durchaus hier nach der Produktion im Team besprochen und dann auch in weiteren Recordings aufgegriffen. Also macht es unbedingt weiter und macht uns ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und bewertet uns quantitativ und qualitativ mit einem netten Kommentar. Das hilft natürlich massiv jedem Podcast. Darüber würden wir uns freuen. Ja, so viel zum internen Rückblick. Ich würde sagen, wir gehen einen Schritt weiter zum eigentlichen Content und schauen mal, inwiefern unsere Prognosen, die wir vor ziemlich genau einem Jahr gemacht haben, denn dieses Jahr auch eingetreten sind.
Also Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich freue mich immer auf die Episode, wenn abgerechnet wird. Wer lag total daneben, was bei mir sehr häufig in den letzten Jahren der Fall war. Wer lag irgendwie eher gut? Wo haben wir uns beim Bitcoin-Preis viel zu weit aus dem Fenster gelegt, zu wenig aus dem Fenster gelegt? Also absolutes Highlight. Ich freue mich jetzt sehr drauf und ich denke, das geht den Hörerinnen und Hörern auch so, zu gucken, wie haben denn diese Podcast-Hosts jetzt hier performt im letzten Jahr. Also was wir machen wollen ist, genau wie es Michi gesagt hatte, jeder von uns hat im letzten Jahr zwei Thesen für 2024 in den Raum gestellt. Wir wollen die jetzt kurz durchgehen, sagen, okay, sind die eingetroffen, sind die nicht eingetroffen. Letztendlich verrechnen wir das auch immer dann mit Bieren, die wir untereinander uns dann ausgeben. Das ist natürlich immer gar nicht so leicht bei 4 Leuten, aber wir haben es bislang immer hinbekommen. Mal gucken, wie viele Biere dieses Jahr am Ende abgerechnet werden, uns zustehen. Und ja, ich würde sagen, lass uns gleich in Medias Res gehen, lass uns reingehen. Vielleicht, Alex, magst du mit deiner ersten These beginnen, die du für 2024 eben letztes Jahr gegeben hast. Wie schaut's aus? Eingetreten, nicht eingetreten? Und was hattest du gesagt und prognostiziert?
Ja, sehr gerne. Ich fange mal mit meiner zweiten These an, weil die war meilenweit daneben. Und ich hoffe, dass ich dann etwas Mitleid von euch bekomme, weil bei der ersten These muss ich da ein bisschen mit euch verhandeln. Da ist es nämlich nicht so ganz klar, ob und inwieweit die wirklich eingetreten ist. Deswegen erstmal die zweite These. Ich habe gesagt, dass X, also vormals Twitter, einen eigenen Token einführen wird und mehr zu einer Super-App migriert. Das heißt, das ist nicht nur Social-Media-Plattform, sondern auch Wallet- und Zahlungs-App sein wird. Ja, ich denke, da sind wir keinen Zentimeter näher gekommen im letzten Jahr, was wahrscheinlich daran lag, dass Elon Musk etwas abgelenkt war durch den US-Wahlkampf. Der hatte da andere Dinge zu tun. Stattdessen gibt es jetzt das Department of Government Efficiency, auch Doge genannt, das von Elon Musk geführt wird. Ist auch schwach, dass ich da nicht drauf gekommen bin, ja, dass es sowas
so geben wird. So offensichtlich, ja, Alex. State Agency mit einem Doge-Hund drauf gibt, da hätten wir schon drauf kommen können. Ja.
Das stimmt. Also das war schwach, deswegen gebe ich zu, diese These ist nicht eingetroffen.
Durchgefallen.
Ja. Durchgefallen, sitzen bleiben.
Wollen wir direkt meine zweite machen, weil jetzt brauche ich, wie gesagt, euer Mitleid für meine zweite These.
Dann hol dir mal das Mitleid.
Da ging es nämlich darum, dass ich gesagt habe, dass Stablecoins ein höheres Transaktionsvolumen als Visa erreichen werden, also das Visa-Kartennetzwerk. Die Prognose habe ich ja, wie gesagt, oder haben wir ja alle Ende des Jahres im Dezember abgegeben. Es war dann tatsächlich so, dass wenige Monate später, ich weiß jetzt nicht genau, wann, welcher Monat es war, aber auf jeden Fall hat die Blockchain-Analytics-Plattform Nansen im April berichtet, dass also das monatliche kumulierte Transaktionsvolumen von Tether, USDC und DAI das Transaktionsvolumen von Visa übertroffen hat. Also könnte man mal sagen, eingetroffen. Ich gebe aber zu, kleines Problem. Visa veröffentlicht seine Transaktionszahlen eigentlich immer erst im Jahresbericht. Das heißt, das Einzige, was man 2024 machen kann, ist mit den Transaktionsdaten von 2023 bei Visa zu vergleichen. Ist auch mal wieder eine interessante Sache. Ja, Transaktionsvolumina von Stablecoins sind natürlich mehr oder weniger in Echtzeit jeden Tag einsehbar, weil auf Public Permissionless Blockchains. Bei Visa weiß man das natürlich immer erst, wenn Visa das alles berichtet. Das heißt, man vergleicht hier eigentlich 2023 mit 2024. Punkt 1 und Punkt 2 ist natürlich so, dass wir hier nur Monatsdaten vergleichen und nicht fürs komplette Jahr. Also ich muss zugeben, es wird wohl nicht so sein, dass über das Jahr 2024 gerechnet Stablecoins tatsächlich größere Transaktionsvolumina haben werden als das Visa-Netzwerk. Das wissen wir, wie gesagt, erst nachdem Visa das reportet. Aber es ist zumindest so, dass wenige Monate oder sogar wenige Wochen, nachdem ich diese Prediction gemacht habe, die Transaktionsvolumina im Stablecoin-Bereich explodiert sind, also sie haben sich vervielfacht. Wenn ihr zum Beispiel mal auf die Artemis-Plattform schaut, das ist so ein cooles Dashboard, wo man sich Stablecoin-Transaktionsvolumen ansehen kann. Da ist es also von 715 Milliarden im Januar monatlichen Volumen auf 2,7 Billionen im Juni gestiegen. Das ist dann wieder ein kleines bisschen runter. Aber es ist definitiv explodiert und war auch mal über mehrere Monate dieses Jahr über dem monatlichen Durchschnitt von Visa im letzten Jahr. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass ich mir zumindest einen Radler verdient habe für die Vorhersage.
Ich würde sagen, Radler ist schon relativ fair, zumal man sagen muss, Alex, durch deine akademische Akribie hast du deine eigene These so ein bisschen dann wieder gesagt, ist eigentlich gar nicht so einfach. So die einfachen Crypto-Podcasts hätten einfach gesagt, hier, das war in den Headlines und dementsprechend ist es eingetroffen. Deswegen glaube ich, wäre ein Radler schon letztendlich fair. Aber mal gucken,
für,
was
für meine sagen. Ehrlichkeit bekomme ich einen Radler.
Ja, okay, genau.
Sind wir aber auch wirklich sehr fair. Ja. Also, was man vielleicht dazu noch sagen kann, du hast ja dieses Visa, das hast du noch gar nicht erwähnt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Visa veröffentlicht ja selber auch eine Analytics-Plattform für Stablecoin-Transaktionen. Vielleicht auch deswegen, weil sie wissen, dass du Visa mit Stablecoin-Volumina vergleichst und sie also nicht wollen, dass du ein Bier kriegst. Nee, Spaß beiseite, aber diese Plattform, die ist eigentlich auch ganz interessant, weil sie da halt eben doppelte Transaktionen rausrechnen, Transaktionen, wo sie glauben, dass das eigentlich gar keine wirklichen Transaktionen sind. Die machen da, finde ich, schon auch eine ganz gute Arbeit, das wirklich sehr transparent und auch gut überschaubar darzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da auch mal drauf geguckt hast, ob was da so rauskommt. Wahrscheinlich ist es da dann auch so.
Also das Dashboard, ja, das Dashboard ist schon interessant. Es unterscheidet sich tatsächlich und deswegen gut, dass du es nochmal hochwirfst. Es gibt, wenn man sich vier Quellen für Stablecoin-Transaktionsvolumina ansieht, bekommt man fünf unterschiedliche Zahlen. Visa ist es tatsächlich so, dass Visa, und das ist vielleicht nochmal ein generell wichtiger Punkt, also es ist eigentlich ein Vergleich mit Äpfel und Birnen, Visa und Stablecoins zu vergleichen, weil Stablecoins werden ja nicht zum Bezahlen zu 100% der Transaktionen zum Bezahlen benutzt, wie bei Visa, sondern das sind ja teilweise, also erstens Kapitalmarkttransaktionen. Ich kaufe einen Bitcoin mit meinem Stablecoin. Das hat ja nichts mit einer Zahlung zu tun. Und natürlich hat man auch so Transaktionen wie, ich schiebe meinen Stablecoin von meiner eigenen Wallet A in meine andere eigene Wallet B, was ja dann eigentlich auch keine Transaktion ist. So. Und deswegen hat Visa richtigerweise gesagt, man muss das ein Stück weit filtern. Ich denke, dass das andere Dashboards auch schon machen, aber weit weniger konsequent als Visa. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob sich da jetzt was geändert hat. Ich habe mir das einmal angesehen, als Visa das am Anfang vorgestellt hat, ist Visa da deutlich zu strikt, weil die haben da ganz, ganz einfache Heuristiken, wie sie das rausfiltern. Also das ist kein sonderlich irgendwie super komplizierter Algorithmus, den sie da nutzen. Die haben da relativ harte Heuristiken genutzt und gesagt, wenn eine Transaktion eine gewisse Größe überschreitet, dann ist es keine Zahlung, so ungefähr. Ja? Also ich finde diese Visa-Zahlen, das ist dann wirklich vielleicht, wenn man sagen will, okay, was ist wirklich Stablecoins, die für eine Bezahlung in der echten Welt genutzt werden. Vielleicht kann man das dann hernehmen. Wo ich dir aber recht gebe, Manu, ist, dass dieses Dashboard, das Visa da gebaut hat, ziemlich cool ist. Da sieht man coole Daten. Und es ist tatsächlich auch so, dass diesen Trend, zumindest den ich vorhin beschrieben habe, dass also im Jahr 2024 da die Transaktionsvolumina deutlich gestiegen sind. Das sieht man auch in den Visa-Zahlen, aber einfach deutlich geringer. Also ich würde sagen, so 10-20% der Zahlen, die man bei Artemis findet, weil die eben relativ stark gefiltert sind.
Ja, das wird, diese Episode wird sicherlich eine Shownote-Schlacht. Also da werden einige unten auftauchen. Ich schlage vor, wir nehmen auch mal die Dashboards unten mitten die Shownotes. Also einmal von Artemis, was ja auch sehr cool gemacht ist. Und dann eben auch noch das Visa On-Chain Analytics Dashboard für Stablecoin-Volumina aus Sicht von Visa. Also, auch aus meiner Sicht, okay, wegen deiner guten Analyse, dass du den Radler kriegst, aber eigentlich hast du verloren.
Genau, also Ergebnis ist ein Radler für Alex. Dann lasst uns weiterspringen. Michi, deine These Nummer 1 und gerne auch dann im Anschluss These Nummer 2.
Ja, ich mache mir Alex kluge Taktik zu eigen, mit der nicht eingetroffenen These zu starten, um dann im zweiten Schritt nicht mit Bier, sondern mit Champagner für meine erste These gefeiert zu werden. Aber erst zur zweiten These.
Ja, bin ich mal gespannt.
Ich hatte behauptet, und ich danke euch, dass meine These geschärft wurde, ich hatte behauptet, dass JP Morgan einen hauseigenen Fonds tokenisieren wird, und zwar auf einer Public Blockchain, diesen dann ausgeben wird. Das ist so nicht eingetroffen, denn Es wurde kein hauseigener Fonds tokenisiert, sondern der Fonds einer Drittpartei und es wurde auch keine Public Blockchain dabei verwendet. Aber, und jetzt versuche ich noch meinen Radler hier durchzukriegen, im Juni 2024 hat JP Morgan seine Onyx Digital Assets Blockchain Plattform, die ja jetzt zu Kinexys rebranded wurde, immerhin für die Tokenisierung eines Geldmarktfonds von Fidelity International bereitgestellt. Ja, also wie gesagt, hier kein eigener Fonds, keine Public Blockchain, aber ja, trivialerweise hat JP Morgan irgendeinen Fonds tokenisiert und auf der Blockchain ausgegeben. Also ja, ja, hier nichts geholt.
Ich glaube, das war ja sogar, ich hatte ja da, ich weiß nicht, ob du dir das nochmal angehörst.
Ja, habe ich und du hast
mich, recht, aber ja. Ich kann mich erinnern, dass ich extra nochmal nachgefragt habe, ob du jetzt meinst, dass JP Morgan einfach irgendeinen Fonds für irgendjemand tokenisiert, weil das wäre ein bisschen lame gewesen als Vorhersage. Oder ob du einen eigenen JP Morgan Fonds damit meinst und hast du voller Inbrunst und mit viel Selbstbewusstsein geantwortet, natürlich einen JP Morgan eigenen Fonds. Von daher, also ja. Das Radler, glaube ich, können wir nicht
reden. Ja, auch über ja, Bitcoin und nicht über Bitcoin Cash. Also das hat alles nichts miteinander zu tun. Ja. Kein Radler.
Sorry to say, Radler, ich glaube, kein Radler für dich.
Gut, man muss auch dazu sagen, eine Anforderung ist, eine Bold-These herauszugeben. Habe ich nicht mal getan, aber ihr habt sie mir dann abverlangt und dann habe ich on the fly improvisiert und halt noch Public Blockchain draus gemacht. Aber ja, leider nicht
geklappt. Da kommen wir bei Manus-Thesen ja, auch dann gleich nochmal dazu, was es bedeutet, Bold Predictions zu machen.
Gut, dafür, und jetzt hoffe ich, geht meine Taktik hier auch auf, ist meine erste These eingetreten oder hat zugetroffen, die da wäre, die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins wird 2024 ein neues Allzeithoch erreichen und auch halten. Das ist so eingetroffen und zwar vor gar nicht so langer Zeit, nämlich am 11. Dezember ist dieser historische Meilenstein dann geknackt worden und die Gesamtmarktkapitalisierung hat zum ersten Mal die 200 Milliarden US-Dollar überschritten. Das Ganze ist in einer zweiwöchigen Rallye passiert mit einem Rekordwachstum von 10 Milliarden Dollar in nur zwei Wochen vor diesem All-Time-High am 11.12. und das hat dann den bisherigen Höchststand von 190 Milliarden aus dem Bullenmarkt 2022 überschritten. Und der Stand jetzt heute Morgen zum Zeitpunkt des Recordings zumindest ist, dass die Total Stablecoin Market Cap bei 203 Milliarden liegt. Da war nochmal 2,6% Veränderung oder Wachstum in den letzten 7 Tagen vor dem Recording heute drin. Und dominiert wird dieser Markt nach wie vor von US-Dollar Tether mit einer Dominanz von ca. 69%. Also ich glaube, das ist kein gleichverteilter Markt. Da gibt es schon wenige Player, die den Markt nach wie vor komplett für sich in Anspruch nehmen.
Da komme ich auch nachher mit meiner These nochmal mit rein und bringe nochmal ein paar weitere Stats mit. Aber ja, ich denke, das Bier, das kriegst du auf jeden Fall.
Ja, nee, nicht Bier, Champagner. Also
Nee, dafür hast du keinen Champagner für den. Später kommen wir nochmal dazu, da können wir über den Champagner reden, wenn es über deine Price Prediction geht und was du da sonst noch dazu erzählt hast. Aber hier würde ich auch sagen, Bier verdient. Man muss hier mal ein bisschen aufpassen bei den Stablecoin-Statistiken, weil teilweise wird Ethena damit reingenommen, teilweise auch nicht. Ethena ist ja so ein bisschen ein Spezialfall, weil das eigentlich so eine Hedging-Strategie ist, Long, Short, Staked, ETH, dass man so eine Delta-Neutral Hedging-Strategie, nenne ich es jetzt mal, einfach hinbekommt, kann man jetzt Stablecoin nennen oder auch nicht, aber selbst ohne Ethena, das ist glaube ich aktuell so 5 Milliarden groß, wären wir bei einem All-Time-High, von daher Bier verdient.
Aber ich finde es schon ein bisschen frech, wenn Alex mit seiner Ehrlichkeit geglänzt hat, wenn Michi von der nicht eingetroffenen Hypothese einen Radler bekommen und dann von Bier auf Champagner upgraden mit seiner zweiten, also
puh. Das habe ich an der LSI gelernt, du musst immer mit einer hohen Ingoing-Position reingehen, um dann halt sukzessive nachzugeben. Jetzt ist schon mal der Anker gesetzt, dass ich hier mit einem Champagner rausgehe. Schauen wir, ob es am Ende so eintrifft.
Ja, lassen wir das einfach mal so stehen an der Stelle, würde ich sagen. Ehrlichkeit versus Verhandlungstaktik. Okay, gut, aber halten wir fest, ein Bier auf jeden Fall, kein Champagner vorerst für Michi. Manu, ziehen wir doch gerne weiter zu deinen Thesen.
Ja, sehr gerne. Und dann starte ich auch mit der, die meines Erachtens nicht eingetroffen ist. Und zwar war das auch meine zweite These. Binance wird weiter Marktanteil halten können und Coinbase bleibt USAs wichtigste Börse. Ersteres hat zugetroffen oder ist zugetroffen, letzteres nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich da in die Verhandlung einsteigen muss für ein Bier. Aber ein paar Fakten, also Binance hat zwar knapp 5% Volumen über das Jahr verloren, führt aber weiterhin die Industrie an. Wir hatten da letztes Jahr ja drüber diskutiert, ob die ganzen Tumulte rund um Binance, inklusive dass CC letzten Endes vor Gericht gelandet ist. CC war ja der CEO von Binance und Gründer. Der hatte 2024 ja auch seine Gefängnisstrafe von ein paar Monaten bereits abgesessen. Und ja, die These war, dass das also Binance ja stärker das Genick brechen wird, ist nicht eingetroffen, so wie ich es auch gesagt habe. Ja, das heißt also, Binance führt weiterhin. Und ich habe da einen ziemlich spannenden Report gefunden von CC Data. Ich kannte die bisher gar nicht. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und da gehen ein paar interessante Statistiken hervor. Also A, war November 2024 auf jeden Fall mit Abstand wieder ein sehr, sehr Krypto-Trading-aktiver Monat. Wir nehmen ja hier jetzt am 15. Dezember auf. Das heißt noch nicht ganz zum Ende des Jahres. Da liegen die Zahlen aus dem Dezember noch nicht vor, aber November war also sehr hohes Volumina. Und das war das zweithöchste monatliche Spot-Trading-Volumina neben dem im Mai 2021. Ja, also die Wahl von Donald Trump hat auf jeden Fall hier wieder zu sehr viel Appetit geführt, Kryptowährungen zu handeln. Und diese CC-Data, die schauen sich dann die unterschiedlichen Börsen an und teilen die dann in Top-Tier und Lower-Tier ein. Top-Tier, das sind dann so 11 Börsen, wo natürlich hier Binance, Coinbase und so weiter dazugehören. Und die haben so 70% des Marktvolumens abkassiert. Und der absolute Großteil hier also weiterhin bei Binance. Auch wenn sie, wie gesagt, verlieren. Was ganz interessant ist, vielleicht noch als letztes, Crypto.com, das ist dann auch die perfekte Brücke zum zweiten Teil der These, die haben massiv zugelegt. Also Binance ist zwar eingebrochen, führt weiterhin, Crypto.com hat stark aufgeholt. Und das bricht mir dann wahrscheinlich auch das Genick meiner Aussage, denn der zweite Teil war ja, dass Coinbase weiterhin die wichtigste Börse in den USA bleibt. Und das ist nicht mehr der Fall. Also Coinbase wurde von Crypto.com in den USA überholt. Das erste Mal im Juli und seither dann wirklich jeden Monat. Erwartet wird es dann auch für den Dezember. Und auch da habe ich hier interessante Charts mitgebracht von Messari, beziehungsweise von The Block, ehrlicherweise. Das ist ja auch eine tolle Seite für Statistiken. Und die haben sich dann eben entsprechend die Handelsvolumina angeschaut in den unterschiedlichen Regionen der Welt. Und da sind auch ganz spannende Takeaways drin. Also zum Beispiel, eben in Amerika hat jetzt Crypto.com Coinbase überholt. Aber die absolut größte Börse nach Volumina, wie ich es gerade schon dargestellt habe, ist weiterhin Binance. Und da wird halt eben Region oder unterschiedliche Regionen miteinander verglichen oder unterschiedlich aufgearbeitet. Und da kommt hervor, dass eben in Asien natürlich Binance führt und da wirklich auch das Volumina erheblich viel größer ist als in den anderen Bereichen. Also das ist bis zu 2 Billionen US-Dollar gewachsen in den Monaten jetzt hier im März und auch im November. Und das ist jetzt hier wirklich Billionen auf Deutsch, also Trillion auf Englisch, bis knapp unter 2 Billionen. In Europa waren es 75 Milliarden, also wirklich sehr viel weniger. Da haben dann auch Kraken und Bitstamp vor allem geführt. Und in Amerika waren es 400 Milliarden mit Crypto.com und Coinbase. Und dann in Lateinamerika waren es 40 Milliarden. Da vor allem auf der BTSE. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Binance führt, aber eben vor allem in Asien und in Europa und in den USA werden ganz andere Börsen genutzt. Und in Amerika ist es halt eben vor allem jetzt Crypto.com, wo mehr gehandelt wird als auf Coinbase.
Lass mich das mal ganz kurz zusammenfassen. Manu, du hast eine Vorhersage gemacht, die alles andere als bold war. Einfach zu sagen, Binance hält seinen Marktanteil und Coinbase bleibt die wichtigste Börse. Also Binance hat erstmal 5% Marktanteil verloren. Ich weiß nicht, ob das noch in die Definition von es hält seinen Marktanteil fällt. Du hast es vorhin einfach so als eingetroffen definiert. Da würde ich mal dagegen treten. Bei 5%
sind aber weiterhin die Größten. Ja.
Punkt zwei, Coinbase bleibt in den USA die wichtigste Börse. Das Coinbase war ja mit Abstand die größte Börse in den USA, als du diese Prediction abgegeben hast. Crypto.com war ja wirklich klein, winzig im Vergleich zu Coinbase. Und es ist tatsächlich eingetreten, dass Crypto.com Coinbase überholt hat. Also dafür solltest du uns eigentlich ein Bier zahlen, dass deine passive Prediction nicht mal eingetroffen ist, sondern genau das Gegenteil passiert ist.
Nee.
Ich will ja kein Bier, das habe ich ja gesagt, obwohl die Hälfte ja weiterhin meines Erachtens stimmt. Aber gut. Ja.
Die Hälfte vielleicht für einen Radler, aber ein Viertel Radler machen wir sicherlich nicht.
Also nochmal, deine Prediction war ja, Binance wird weiterhin Marktanteil halten können. Ich weiß nicht, ob 5% Marktanteilverlust wirklich in die Definition, ich halte meinen Marktanteil, fällt. Also, ja, lass uns mal lieber also ganz schnell zu deiner ersten These gehen, Manu.
Ja, und Manu, auf jeden Fall für nächstes Jahr, also gut, Boldness, da ist immer, denke ich, subjektiv, aber es müssen echt klare KPIs,
glaube
ich, sein an der Stelle.
Ich habe das versucht wegzumachen mit dieser guten Analyse jetzt hier, was da so passiert. Und
die war wirklich gut.
Also gut, dann gehen wir aber weiter mal zu meiner anderen These. Und da knüpfe ich an Michis These an. Ich habe gesagt, die Euro-Stablecoin, der Euro-Stablecoin-Market-Cap wird nicht massiv steigen. Ja? So, und jetzt kann man natürlich kritisieren, was nicht massiv steigen heißt, aber
kann man und gut, sollte
aber,
man.
Grundsätzlich habe ich hier gewonnen, denn es ist eine ziemlich flache Entwicklung. Das heißt, wir waren am 1. Januar bei knapp 300 Millionen Euro Market Cap. Zwischen Juni und August ist dann gefallen auf 230 und jetzt dann waren wir Ende Oktober bei 295, also knapp beim Jahresbeginn. Und jetzt sind wir bei 250 Millionen Euro. Das heißt, wir sind gefallen, ja, und vor allem haben wir nicht massiv den Market Cap gestiegen. Also von daher absolut gewonnen.
Ja, im Euromarkt ist tatsächlich wenig passiert. Wie gesagt, lass uns vornehmen, das mal zu definieren fürs nächste Jahr, was wir mit massiv und extrem und
massiv
und so weiter meinen.
Massiv könnte man vielleicht sagen, wobei ich da auch nicht dafür wäre, ja, wenn man sich den US-Dollar Market Cap anguckt, denn der ist, wie Michi das ja auch schon beschrieben hat, von 130 auf knapp 200 Milliarden gewachsen, das waren 53%. Massiv finde ich das jetzt aber auch noch nicht. Da wäre für mich irgendwie eine Verdopplung relevant. Aber da sehen wir zumindest Wachstum, ja, und zwar erhebliches Wachstum im Vergleich zum Euro-Stablecoin-Markt. Und vielleicht auch nochmal hier eine ganz interessante Zahl, das hatte ich in der letzten Episode, in der News-Episode ja auch schon gegeben. Der Euro-Market-Cap von Stablecoins, der ist aktuell bei 0,125. Des Market Caps von US-Dollar Stablecoin. 0,125, also ein Achtel Prozent. Das ist einfach winzig bisher. Und bisher hat halt Mika auch noch nicht dazu geführt, dass der Market Cap massiv gestiegen ist.
Ja, das Bier hast du dir verdient, Manu.
Würde ich auch sagen, halten wir fest, ein Bier auch für Manu. Juhu. An der Stelle. Juhu. Dann springe ich mal zu meinen beiden Thesen. Und zwar war meine erste These, dass sich die EU nicht auf ein einheitliches Gesetz, also auf eine Gesetzgebung zum digitalen Euro in 2024 einigen kann. Würde ich behaupten, keine zwei Meinungen, dass das eingetroffen ist. Es gab da wirklich absolut keinen Fortschritt. Also es war ja so, vielleicht noch so ein bisschen auszuholen, dass im Juli 2023 die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag für den digitalen Euro gemacht hat. Es reicht allerdings nicht, wenn die Kommission da etwas vorschlägt, sondern um daraus ein finales Gesetz zu machen, muss auch der Europäische Rat und das Parlament letztendlich zustimmen. Da haben Anfang des Jahres das EU-Parlament, beziehungsweise um genau präzise zu sein, der Finanzausschuss eine Stellung bezogen, auch kommentiert. Allerdings wurde darüber im Europarat nicht mehr vor der Wahl, im Parlament nicht mehr vor der Wahl abgestimmt. Das heißt, das hat man dann eben erstmal so liegen lassen. Und jetzt kommt eben bekanntlicherweise gerade ein neues Parlament, neue Köpfe, neue Menschen, neue Berichterstatter, wie man jetzt auch hört, zu dem Thema. Das heißt, das Parlament muss sich damit erst wieder beschäftigen und quasi wieder anfangen. Und da ist auch offen, ob man da weitermacht, ob man von neu beginnt. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, in 24 da nichts passiert. Auch der Rat hat nach außen, wie gesagt, drittes wichtiges Organ, kein Feedback gegeben. Da gab es mal so einen geleakten Draft. Ich weiß gar nicht, ob der offiziell war, aber es war zumindest jetzt keine finale Meinung. Das heißt, Zusammenfassung ist, keine geschlossene Meinung. von Rat, Parlament und Kommission zu dem Gesetzgebungsvorschlag. Das heißt, keine Einigung in 2024. Und ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, dass es auch nicht für 2025 kommen wird, aus meiner Sicht. Aber genau, wird man sehen. Und das ist vor allem eben deswegen auch wichtig, weil hier eine Verzögerung auch insgesamt die Timeline des Projekts gefährden kann, weil der EZB-Rat nämlich erst darüber abstimmen möchte, ob ein digitaler Euro kommt, wenn er das Gesetz kennt. Und das kann sich jetzt, wie gesagt, noch so ein bisschen ziehen. Also bin gespannt. Ich würde sagen, absolut eingetroffen. Habt ihr andere Meinungen oder habe ich mir das Bier verdient?
Hast du dir verdient? War jetzt aber auch nicht besonders hochtrabend oder unwahrscheinlich, dass das passiert.
Aber Manu, dennoch, du warst so, zumindest im Recording damals ziemlich unbeeindruckt und meintest nur, ja, es ist war ja, da passiert genau gar nichts.
Genau. Und genau so ist es ja auch eingetroffen. Also eigentlich müsste ich jetzt noch ein zweites Bier bekommen. Und ich würde auch auf jeden Fall vielleicht noch ein paar inhaltliche Punkte deinen letzten Satz auch unterstützen, Jonas, dass das ganze Projekt halt massiv verzögern könnte, ja. Insbesondere, wenn dann die Legislation steht, und dann die EZB entsprechend ja erst entscheiden kann, ob sie in eine Umsetzungsphase geht, dann muss das Rulebook, was aktuell bewertet werden soll oder im Sommer nächsten Jahres bewertet werden soll, dann auch nochmal angepasst werden von der EZB, dann nochmal bewertet werden. Und das sind einfach alles Zyklen, die dauern sehr, sehr lange. Und dann ist halt die Frage, was passiert überhaupt dann in 2026? Ja? Oder haben wir nicht dann erst ein finales Rulebook, was dann auch zu einer gebauten Lösung führt in 27. Also noch viele Fragezeichen, ob der digitale Euro meines Erachtens wirklich vor 2030 noch kommt. Aber ja, ich will jetzt hier keine These aufstellen, da kommen wir noch dazu.
Ich wurde immer ausgelacht, als ich vor 2 Jahren schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass da vor 2030 irgendwas passiert. Das ist jetzt wahrscheinlicher geworden, denke ich mal.
Das ist es auf jeden Fall, ja. Gut, dann also halten wir fest, ein Bier und ich gebe dir recht, Manu, es war jetzt nicht so steil und bold, aber ich habe auch gelernt nach meinen ganzen ganzen Loser-Stories in den letzten Jahren, nachdem ich nie irgendwas gewonnen habe, dass es zumindest ja so ein kleinere Safe-Bets auch machen muss. Dementsprechend schmeiße ich das mal kurz in die Bucket. Komme aber jetzt zu einer These, wo ich der Meinung war, die war schon relativ bold. Bin gespannt, was ihr sagt. Und zwar habe ich gesagt, dass EU-Regulatoren gegen dezentrale Anwendungen in den USA vorgehen. Und das habe ich natürlich spezifiziert. Nämlich gesagt, mindestens 5 Anklagen in den USA gegen ja Player aus dem eher dezentral Anwendungs-DeFi-Bereich, sage ich mal. Hintergrund war natürlich, die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat in der Vergangenheit viele Kryptounternehmen verklagt, ja vor allem in 23. Wir denken hier vor allem an Kryptobörsen, also CeFi-Player, wie jetzt Ripple, Coinbase, Kraken zum Beispiel. Das heißt, die These war hier, dass in 24 die Klagewelle weitergeht und sich aber auf DeFi letztendlich ausweiten wird. Und wie gesagt, konkret, dass US-Regulatoren eben 5 Player in dem DeFi-Space anklagen werden oder halt so Wells Notices senden werden, wie wir das ja jetzt im Podcast schon ganz oft diskutiert haben. Gucken wir uns mal an, ob das eben der Fall war. Also es gab im April eine Anklage der SEC gegen Uniswap Labs, im Juni gegen MetaMask oder eben Consensus, also das Unternehmen hinter der MetaMask Wallet, im September gegen OpenSea, dann auch noch im September gegen Rary Capital. Das fand ich tatsächlich interessant, also ich habe nichts davon gehört. Ich kannte Rary, ich vermute, man spricht so aus, kannte ich auch gar nicht, aber es war wirklich auch ein Thema, was auf der SEC-Website so veröffentlicht wurde. Also das heißt, musste ich ein bisschen suchen, aber habe ich gefunden und ist eine offizielle Quelle der SEC. Und die 5. Anklage eben, die CFTC gegen Uniswap, auch im September. Das heißt, ich hatte es ja breiter gefasst, dass es nicht nur die SEC sein kann, sondern auch andere. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, 2. Bier, 5 eingetreten, 5 hatte ich gesagt und 2 von 2.
Ja, approved, Ehre, wem Ehre gebührt. Kannst schon ein bisschen bolder sein.
Tatsächlich nicht schlecht. Also ich fand vor allem, die Vorhersage war ja wirklich, sie war bold und sie war sehr gut spezifiziert, messbar. Und ich glaube, ich hätte das Bier sogar gegeben, wenn es nur 4 gewesen wären, weil das fand ich schon beeindruckend, weil ja tatsächlich vorher da von der SEC gar nichts kam oder das ist da kaum was. Ich kann mich zumindest an nichts erinnern gegen diese Protokolle. Von daher Hut ab.
Ja, auch von meiner Seite. Und eine spannende Entwicklung allemal. Wir haben ja immer mal wieder davon berichtet, dass jetzt eben auch DeFi ins Visier der Regulierungsbehörden gerät und geraten ist. Mal gucken, wie das mit der neuen Regierung weitergeht.
Ich wollte gerade sagen, die Zeit ist jetzt erstmal vorbei, wobei es auf die die neue SEC oder neue SEC-Head wird vermutlich differenzieren zwischen CeFi, DeFi, Kryptowerten. Und DeFi ist ja dann schon eine Kampfansage gegen das etablierte Finanzsystem. Insofern würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass die SEC sich auch völlig offen gegenüber DeFi zeigt. Aber jetzt sind wir ja schon wieder im Bereich der Thesen, das wollen wir ja heute gar nicht.
Genau, da gehen wir dann in der ersten Episode des neuen Jahres dann ein, dass wir rausgucken, rausschauen, was in 2025 letztendlich passiert, was wir erwarten. Das heißt, gute Zusammenfassung eben an der Stelle haben wir jetzt eben zwei Bier für mich, ein Bier für Manu. Ein Bier für mich und ein Radler für Alex. Habe ich das richtig hinbekommen? Ja, genau so war es, ne? Ja, genau. Das heißt, wenn wir uns nächstes Mal sehen, wird das verrechnet und wahrscheinlich machen wir ein Bild und teilen das auch mit der Community dann. Telegram. Wenn ihr noch nicht dabei seid, kommt in uns in Telegram.
Aber wir haben ja noch eine Chance, beim Bitcoin-Preis vielleicht was abzuräumen.
Das ist natürlich das ist natürlich absolut richtig. Wollen wir dann gleich über den Bitcoin-Preis sprechen? Bevor wir dann nochmal insgesamt über unsere Top-Entwicklungen für 24 vielleicht gehen, persönlich allgemein, dann machen wir das doch so mit dem Bitcoin-Preis. Wer mag da von euch mal starten und kurz zusammenfassen, was er gesagt hat? Und ja.
Ich kann es kurz machen bei mir. Also ich habe gesagt, es gibt viele positive Effekte. ETF-Anträge, Kaufdruck durch neue ETF-Anteilsscheine, Bitcoin-Halving, FOMO. Habe dann aber den Jahresendkurs falsch prognostiziert. Ich habe 80.000 US-Dollar gesagt. Allerdings sind wir ja erst beim 15.12. Ja, das heißt, wir haben noch 2 Wochen Zeit. Mal gucken noch, was passiert. Aber aktuell muss ich, glaube ich, eingestehen, dass ich nicht richtig lag. Mal gucken. Ich denke, wir sollten das Anfang nächstes Jahr noch mal betrachten.
Da gibt es nichts mal gucken. Ich würde ehrlich gesagt, heute ist Stichtag, heute wird abgerechnet und da wird nicht mehr rumgespielt mit 2 Wochen.
Ja, allerdings, hier. Ich spiele ja auch mit Manus Hoffnung, dass der Jahresendkurs, nein, eigentlich nicht, weil ich will ja nicht, dass unsere Assets hier dann im Preis sinken, aber ich hatte ja auch 80.000 US-Dollar als Jahresendkurs prognostiziert. Da mussten wir uns noch darauf einigen, dass es 80.000 US-Dollar und ein Cent ist, damit sich Manus und meine Prognose unterscheiden. Ja, da wäre ich jetzt Stand heute näher dran als Manu. Meine Hoffnung ist natürlich auch, dass es und dann auch wieder jetzt nur im Rahmen dieser Bet dann sich dem noch annähert, damit ich dann auch wirklich den Champagner abräume. Aber bei anderen 2 Dingen lag ich ganz gut, nämlich, dass wir ein All-Time-High erreichen und über die 100.000 gehen. Präziser zitiert hier war die Prediction, der Bitcoin-Preis wird am 9. November 2024, genau 3 Jahre nach dem letzten Allzeithoch, ein neues Allzeithoch erreichen und die 100.000 überschreiten. Und ja, dem war dann auch so. Da bin ich ziemlich happy drüber. Nicht nur, weil diese Prediction eingetreten ist, sondern weil das natürlich für uns als Asset-Halter cool ist. Also zumindest spreche ich da über mich. Will ja euch jetzt nicht hier in den Mund legen, ob ihr Bitcoin haltet oder nicht. Eine ist dann aber wieder schiefgegangen. Die These war nämlich, wenn Bitcoin bis Dezember 100.000 US-Dollar erreicht, wird Satoshi Nakamoto zum Mann des Jahres vom Time Magazine ernannt. Ja, das haben sie nicht getan. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Mann des Jahres ist, aber es ist nicht Satoshi, wenn er überhaupt ein Mann ist.
Ja, und es war ja auch nicht der 9. November. Also ich weiß gar nicht, ob du dir diesen Champagner verdienst oder doch nur ein Bier.
Oh,
es war ja der 4. Es war ja der 4. Dezember und nicht der 9. November, ja.
Gib vielleicht einfach so ein Standard-Moet Champagner, anstatt irgendwie einen, der so, keine Ahnung, 500 Euro die Flasche kostet. Aber ich fand das schon ziemlich eindrücklich, Michi, muss ich sagen, weil der Preis war ja irgendwie gut 40.000 US-Dollar, als du diese Vorhersage abgegeben hast und dann mit 12 Monaten Abstand bis auf weniger als einen Monat genau die Überschreitung der 100.000 US-Dollar vorherzusagen. Also ich werde auf jeden Fall meinen Beitrag beigeben zu der Champagnerflasche. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Da gibt es eigentlich echt nicht mehr zu sagen. Also als ich das auch nochmal reviewed hatte, fand ich extrem beeindruckend. Ich meine, ihr habt natürlich recht, das war jetzt im Dezember das All-Time-High. Aber nach der Wahl war ja erstmal das erste All-Time-High, war ja, glaube ich, dann der 5. November, ne? Als Trump gewählt wurde. Das ist auch nicht ganz der 9. Aber ich sagen würde, 4 Tage dazwischen, das ist natürlich schon echt beeindruckend. Also viel vorhergesehen, so oft wir teilweise daneben lagen in den letzten Jahren, glaube ich, war das schon wirklich ein starker Move. Und ich würde mich da auch beteiligen an einer vielleicht günstigen Champagner-Variante.
Müssen wir halt da zusammen trinken, dann bin ich auch dabei.
Unbedingt. Mit euch schmeckt es am besten, Jungs.
Im Mai
Dann vielleicht, Alex, gucken wir mal, wie deine Schätzungen so waren. Was sagen wir dazu?
Ich habe ja einfach versucht, die Emotionen rauszunehmen und habe gedacht, ich halte mich einfach mal an die Mathematik und die Statistik und gehe einfach mal davon aus, dass der Bitcoin-Preis einem Random Walk folgt. Also ein Random Walk ist ein stochastischer Prozess, ja, der besagt, mein Erwartungswert für den Preis morgen ist der Preis heute. Und genauso bin ich damit mal umgegangen und habe gesagt, naja, der Preis in einem Jahr wird einfach genau da sein, wo er heute ist. Und heute war damals 42.480 US-Dollar. Das heißt, da war ich leider ganz knapp daneben. Ich glaube auch, dass da die zwei Wochen bis zum Jahresende mir dann nicht mehr viel helfen werden. Deswegen, also wir machen ja heute noch keine Predictions, aber ich werde mir mal Gedanken machen, wie ich diese Random Walk-Hypothese ein bisschen anpassen kann. Vielleicht mache ich dann sowas wie Random Walk mit Drift oder sowas. Ich mache mir da mal die Gedanken, bis wir dann die Jahresausblicks-Episode aufnehmen. Aber ich muss hier zugeben, ich lag da durchaus sehr weit daneben mit meiner Prediction.
Ja.
Aber wir wissen ja auch, Alex, dass aber dass du oft natürlich auch so ein bisschen antizyklisch bist. Ne? Also du bist ja teilweise auch anfassungsfähig. Wenn wir da alle das Gleiche sagen, willst du einfach aus Prinzip was anderes sagen. Also das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt.
Mit Sicherheit.
Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch nicht mega mit Ruhm bekleckert. Also hinsichtlich der Argumente, warum Bitcoin eben steigt, war, denke ich, einiges Richtiges dabei. Ich hatte gesagt, nach den ETFs geht es auf 50 bis 60 K, wo ich sagen würde, okay, passt vielleicht einigermaßen danach, aber auf 40k runter, weil sich eben diese ETFs erst über die Zeit letztendlich auch verkaufen, was ja so ein typischerweise Vertrieb von ETFs auch ausschaut. Dann aber mit sehr positivem Sentiment Ende des Jahres bei 66.666 Dollar schließt. Positives Sentiment würde ich sagen, absolut ja, aber bei den 66.666 sind wir natürlich ein bisschen weit weg, gebe ich zu. Also ich glaube, da habe ich auch keine Chance mehr bis zum
diese
Jahresende.
Diese Teufelszahl wollte der Bitcoin natürlich auch nicht einnehmen und damit das Jahr enden, also keine Chance.
Genau, vielleicht gar nicht schlecht so an der Stelle. Teufel wollen wir da nicht noch mit drin haben. Gut, das heißt, wir halten fest, es ist noch an sich noch offen für die zwei Wochen, dann lassen wir das doch nochmal offen und thematisieren dann das in der Ausblicks-Episode vielleicht nur kurz, damit jeder fürs Protokoll weiß, wer jetzt hier was bekommt, vermutlich Michi oder Manu. Ich denke, für Alex und mich schaut es schlecht aus, aber wie gesagt, Michi, nochmal Kudos zu der Einordnung und zu der Hypothese. Gut, dann lasst uns doch zum Abschluss des Ganzen nochmal so ein bisschen rauszoomen und sagen, was waren es jetzt für uns letztendlich die Top-Momente in diesem Jahr? Also wir haben jetzt über unsere Prognosen gesprochen, über den Bitcoin-Kurs, aber so ein bisschen rausgezoomt, was waren vielleicht für uns persönlich wirklich Momente, die einfach in dem Jahr besonders feiernswert oder einfach toll für uns waren, aber eben auch ein Thema, was jetzt in dem ganzen Bereich Crypto-Space, TradFi, den wir unterwegs sind, eine Entwicklung, die uns einfach auch extrem beeindruckt und fasziniert hat. Also lasst uns da doch nochmal reinzoomen. Und vielleicht, Manu, magst du einfach mal starten mit deinem persönlichen und deinem an sich Industry-Top-Moment, sage ich vielleicht mal.
Ja, das mache ich gerne. Also Industrie, ich mache es kurz. Ich glaube, das ist relativ klar. Die 100.000 Bitcoin, das war natürlich der Meilenstein des Jahres hier in dem Bereich, wenn man sich mit der ganzen Technologie beschäftigt, aber eben auch der Erfolg der Bitcoin-ETFs. Da haben wir ja sehr, sehr viel drüber gesprochen, auch immer wieder in den News-Episoden Update gegeben. Also es gibt ja keinen ETF, der so schnell so viel Assets under Management eingesammelt hat. Nun größer und erfolgreicher als die Gold-ETFs, wenn es zum Beispiel um die BlackRock-ETFs geht. Also das ist sicherlich eine riesen Erfolgsstory. Ein weiterer Punkt für mich sind die Wholesale-CBDC oder New Technologies for Wholesale Settlement Piloten und Experimente, die EZB mit den nationalen Zentralbanken der Eurozone durchgeführt hat. Denn was man hier, glaube ich, sagen kann, ist, dass gerade die europäische Finanzindustrie durch diese Experimente und durch diese Pilotphase doch einen erheblichen Push bekommen hat. Und da sieht man mal, was es auslösen kann, wenn also eine Zentralbank nur durch die Bereitstellung von Settlement-Methoden in der Industrie so auslösen kann. Ja, also da hat man sich zusammengetan, man hat an neuen Business-Ideen gearbeitet, Competitor haben eng miteinander gearbeitet und einige Plattformen haben hier auch sicherlich neue Höhenflüge erreicht, alles nur dadurch, dass es eben drei unterschiedliche Varianten zum Settlen von blockchain-basierten Kapitalmarkttransaktionen oder Payments angeboten wurde. Ja, also sehr beeindruckend, was da passiert ist. Ein großer Erfolg. Und vielleicht zuletzt auch aus der Industrie heraus, und das mag jetzt komisch klingen, aber das Rebranding von JP Morgan Onyx zu JP Morgan Kinexys und auch weg von JP Morgan Coin hin zu Blockchain Deposit Accounts habe ich extrem begrüßt. Und ich hoffe, das erzeugt einfach viel weniger Verwirrung im Markt. Denn ich glaube, jetzt hat man gute Namen. Kinexys weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Blockchain Deposit Accounts.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, ob Kinexys so viel einprägsamer als Onyx ist, um ehrlich zu sein.
Das ist richtig, ja.
Also ich glaube auch, Manu, ich glaube auch, dass dieser Moment, diese Umbenennung und dann von JP Morgan Coin zu Blockchain Deposit Accounts für ganz viele Menschen in Deutschland ein ganz besonderer Moment
auch.
War in 2024.
Ich glaube auch.
Endlich konnte Deutschland wieder ruhig schlafen.
Zumindest ein Manuel, der dann nach Singapur gegangen ist. Nee, Spaß beiseite. Es hat einfach so viel Verwirrung erzeugt, dieser blöde Begriff JP Morgan Coin. Und ich bin echt froh, dass der weg ist.
Gut, dann genau, gehen wir doch weiter. Alex, was war dein Top-Moment?
Ja, ich will das jetzt nicht wiederholen. Natürlich Bitcoin 100.000, Bitcoin ETF stand ganz vorne. Eine Sache, die wir viele eventuell schon wieder vergessen haben. Wir hatten auch das Bitcoin-Halving in 2024 im April. Das würde ich definitiv ja auch noch mit reinnehmen. Irgendwie, ich habe da, nachdem ich die Punkte aufgeschrieben habe, festgestellt, das ist alles sehr Bitcoin-lastig bei mir. Bitcoin 100.000, Bitcoin ETF, Bitcoin Halving. Aber Bitcoin ist nun mal die allerwichtigste Kryptowährung, die trotzdem noch alles hinter sich herzieht, den kompletten Markt bestimmt und treibt und ja, auch weiterhin mein Lieblingsprodukt in dem kompletten Space, obwohl ich ja auch an einigen anderen Dingen arbeite. Von daher würde ich sagen, Bitcoin 100.000, Bitcoin ETF und Bitcoin Halving.
Und da vielleicht auch, weil mein Top-Moment war tatsächlich auch die ETFs, aber um da nochmal ganz kurz auch reinzuzoomen. Ich find's einfach wichtig, auch da nochmal drei konkrete KPIs ganz schnell anzuschauen. Eins ist wirklich das Thema Assets Under Management. Also was ist das gesamte Vermögen, was von Bitcoin ETFs verwaltet wird? Und das sind Stand jetzt 110 Milliarden US-Dollar. Also einfach nur, damit man da so ein gewisses Gespür bekommt, was einfach eine unfassbare Nummer ist für 11 Monate letztendlich. Ein zweiter wichtiger KPI, hattest du Manu vorhin angesprochen, ist, dass es 20 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen nach nur 9 Monaten gab. Gold-ETFs zum Vergleich hat es 5 Jahre gedauert. Also war natürlich auch eine andere Zeit von ETFs, das muss man sicherlich auch bedenken, aber der Vergleich 9 Monate versus 5 Jahre ist extrem beeindruckend. Und zu guter Letzt noch, dass BlackRock's Bitcoin-ETF IBIT 50 Milliarden US-Dollar in Assets Under Management in nur 227 Tagen erreicht hat. Der vorherige Rekordhalter war ein ETF, der das nach 1300 Tagen erreicht hat. Das heißt, mehr als fünfmal so lang letztendlich. Und das sind einfach nur so ein paar so Dinge, um das vielleicht so ein bisschen greifbar zu machen. Das ist wirklich verrückt, was da passiert ist dieses Jahr. Also das wollte ich einfach nur noch mal zu dem ETF-Thema mitgeben, weil es ist auch alles jetzt schon so im Alltag, dass man das wieder vergisst. Aber da einfach sich diese Zahl anzugucken, ist extrem
beeindruckend. Das hat sich so ein bisschen als Ritterschlag angefühlt. Ja, ich meine, so die Verfechter von Kryptowerten müssen sich ja schon nach wie vor oder mussten sich viel anhören. Und ja, wenn halt jetzt das traditionelle Finanzsystem Produkte hier einführt und die dann auch noch so erfolgreich sind, dann fühlt sich das für mich wie ein Ritterschlag an und wie ja, eine späte Bestätigung, dass an dieser Asset-Klasse was dran ist. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass das für uns alle ein Top-Moment war, ja. Ja, dann schließe ich mich gerne noch an. Bitcoin ist bei mir natürlich auch ganz vorne dabei. Ja, 100.000 überschritten, ja, ETFs eingeführt. Was mich besonders fasziniert hat, ist, dass Bitcoin ein weiteres fehlerfreies Jahr hinter sich hat aus einer technischen Perspektive. Ja? Also die Bitcoin-Blockchain funktioniert und funktioniert. Ja? Die Anpassung der Schwierigkeit läuft durch und sie ist nicht gehackt, also die Bitcoin-Blockchain an sich. Und das ist natürlich bei jungen Technologien immer super interessant, weil ich meine, gibt es jetzt noch keine 20 Jahre und das ist bei jungen Technologien eher typisch, ja, dass da am Anfang viel schief geht, bis es dann mal fehlerfrei läuft. Und das ist auch dieses Jahr bei Bitcoin nicht passiert. Und das trägt natürlich auch dazu bei, ja, dass dann neue All-Time-Highs kommen und dass dann auch das traditionelle Finanzsystem da Produkte schnürt. Und das zweite Ja, oder der zweite Top-Moment dieses Jahr war, dass Krypto erstmal ein US-Wahlkampfthema war. Wir müssen uns vorstellen, es ist eine der wichtigsten Wahlen dieser Welt. Und wenn dann auf einmal ein Wahl oder ein Kandidat beginnt, das als Thema zu platzieren, ja, und jetzt dann auch wirklich das als zentrales Element seiner Amtszeit platziert, dann finde ich das schon beachtlich. Ja, nach wie vor super junge Technologie und es ist sofort Wahlkampfthema geworden nach wenigen Jahren. Das hat mich sehr gefreut. Und insbesondere die Wendung, die es jetzt mit dem Wahlsieg von Trump genommen hat. Ja, dass ein SEC-Chair, der sehr kritisch gegenüber Kryptowerten war, ja, abdanken muss. Und dass hier eine ja, kryptofreundliche Regulierung zu erwarten ist. Auch ein Top-Moment.
Das finde ich ein guter Punkt. Und Alex, du hast es auch in einem anderen Podcast vor ein paar Wochen ja mal gesagt, dass man, oder dass du dich manchmal irgendwie zwicken musst, ob das wirklich irgendwie Realität ist. Und wenn man da mal zurückdenkt, wie man da Anfang des Jahres vielleicht drüber nachgedacht hätte, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können, dass das wirklich ein Hauptthema oder ein großes Thema im US-Wahlkampf werden wird. Und dass Trump hier doch so die Industrie embraced hat. Ich meine, gut, das war die größte Industrie, die Industrie, die am meisten Spenden auch gegeben hat. Von daher ist er das vielleicht hin auch schuldig. Ich weiß nicht, inwieweit das so gehandhabt wird, aber dennoch, dass das so zentral wurde, hätte ich auch niemals gedacht.
Das heißt, wir fassen zusammen wirklich sehr Bitcoin-zentrisch unsere Top-Momente, aber einfach wirklich auch ein absolutes Bitcoin-Jahr an der Stelle. Bin gespannt, was wir dann nächstes Jahr im Rückblick hier sagen werden. Gut, dann lass uns doch zu guter Letzt auch noch so ein bisschen persönlicher werden und gucken, was so die persönlichen Highlights in unser aller 2024 war. Alex, magst du vielleicht starten?
Klar, gerne. Also ich darf ja Gott sei Dank nicht nur privat mich mit dem Thema beschäftigen, sondern auch zumindest einen Teil meines Jobs mit dem Thema digitale Assets, Krypto, Bitcoin, Stablecoins und so weiter verbringen. Der Teil wird leider immer kleiner, aber ich habe trotzdem ein Team, das nur an digitalen Assets arbeitet und da haben wir einiges geschafft dieses Jahr. Ich würde mal zwei Meilensteine nennen. Ich rede hier normalerweise nicht so über meinen Job bei der DWS und will das auch hier nochmal betonen, dass ich das gerne auseinanderhalten würde und hier auch nicht im Namen der DWS spreche, aber wir haben zwei wirklich tolle Dinge geschafft dieses Jahr. Und zwar haben wir einmal Anfang des Jahres Bitcoin und Ethereum ETCs rausgebracht als größter Asset Manager in Deutschland. In Europa darf man leider keine Bitcoin-ETFs herausbringen oder ausgeben. Deswegen mussten wir da eine andere Struktur nehmen. Das Prinzip ist aber dahingehend dasselbe, dass man eben Bitcoins über eine, ich nenne es jetzt mal ISIN, über ein reguliertes Finanzprodukt investierbar macht. Das heißt dann einfach ETC in Europa. Und ja, das war fand ich schon beeindruckend, dass also der größte Asset Manager Deutschlands so ein Produkt jetzt rausbringt. Und der zweite Punkt, auch im Rahmen meines Jobs, haben wir hier oft schon drüber gesprochen, mit AllUnity in Frankfurt einen Euro-Stablecoin-Issuer gegründet, den ich aus der DWS heraus mit aufbauen durfte. Da bin ich auch gerade Chairman des Boards. Das heißt, habe da sehr, sehr intensiv mitgearbeitet dieses Jahr. Das ist allerdings ein eigenständiges Unternehmen. Ja, da ist die DWS lediglich beteiligt. Ich bin, wie gesagt, im Board aktuell und ja, darf deswegen da so ein Stück weit die strategische Richtung mit vorgeben. Wir haben da ein tolles Team und hoffen natürlich, dass wir da im nächsten Jahr die Lizenz erhalten und dann als einer der hoffentlich ernstzunehmenden Stablecoin-Issuer damit in den Ring steigen werden.
Ja, und dann wünsche ich euch, dass ihr mal die Euro-Stablecoins von einem Marktanteil von 0,125% wegbringt und da vielleicht über die 1% dann kommt.
Das wäre mir sehr recht, ja.
Das glaube ich.
Wenn ihr das schafft, dann gibt es Champagner von mir, Alex. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Ja, dann mache ich gerne weiter. Bei mir gab es auch zwei persönliche Highlights. Das erste war eine Mitarbeit bei einem Schweizer Stablecoin-Projekt, nämlich der Swiss Stablecoin AG. Das wird getrieben von der Unternehmerin und ehemaligen Spitzenpolitikerin Pascal Bruderer. Das Ziel dieses Projekts ist es, einen Stablecoin für die Schweizer Realwirtschaft auszugeben als Zahlungsinstrument, was an sich schon spannend ist, weil ja, ich glaube, Großteil der Stablecoins ja, hat wirklich einen Fokus auf die Finanzwirtschaft, Bridging-Instrument für den Kryptohandel. Und ja, dass hier mal ein Stablecoin wirklich für die Realwirtschaft gebaut wird, an sich fand ich spannend. Und jetzt aus einer Techie-Perspektive gibt es eine spannende Komplikation bei dem Vorhaben, nämlich Stablecoins müssen dann wirklich in die Geschäftsprozesse der realwirtschaftlichen Unternehmen integriert werden und in deren ERP-Software. Und das ist halt eine spannende Komplikation, weil da halt die Realwirtschaft mit der Finanzwirtschaft zusammenwächst und auf eine Art halt auch digitales Geld oder eine neue Form von digitalem Geld dann wirklich jetzt so in die Breite vordringen. Deswegen hat mir das mega Spaß gemacht und ich habe da auch viel gelernt. Und mein zweites Highlight war mein Wechsel zur SAP zum 1. November als IT-Architekt mit einem Banking-Fokus. Da habe ich gerade das Privileg, dass ich mich tatsächlich beruflich auch hier sehr stark mit unseren Kryptothemen beschäftigen darf. Unter anderem Papiere zu Stablecoins und zu dieser Herausforderung schreiben darf, nämlich wie Stablecoins in Geschäftsprozesse und in ERP-Software integriert werden können.
Ja, dann mache ich sehr gerne mal weiter und ich bleibe auch beim Beruflichen zu den persönlichen Highlights. Natürlich besteht das Leben nicht nur aus Arbeit und Podcast, aber dennoch nimmt das ja einen großen Teil unserer Leben ein. Und dadurch, dass ich auch das Glück habe, mich beruflich mit den Themen auseinanderzusetzen, möchte ich ja auch kurz einen Ausflug in meine berufliche Welt geben und will mich hier aber Alex auf jeden Fall anschließen, dass das eigentlich ja nichts im Podcast zu tun hat. Aber dennoch, also ich bin ja bei der Deutschen Bank, bin hier sehr dankbar, dass ich nach Singapur im November umziehen durfte, eben für ein halbes Jahr. Wir hatten es ein paar Mal im Podcast schon erwähnt und eben dann hier die Projekte aus Singapur weitertreiben kann. Ich habe so eine Marktmanagement-Rolle für Payments im Cross-Border-Bereich und eben auch digitale Währungen. Und da kann man hier sehr, sehr viel lernen in Singapur. Und es macht großen Spaß, eben auch hier mit den lokalen Kollegen mal physisch zusammenarbeiten und nicht nur digital. Und wir haben in der Deutschen Bank auch ein paar erste Schritte in die Richtung tokenisierter Einlagen gemacht. Wir haben uns an dem Commercial Bank Money Token Projekt ja beteiligt, haben immer wieder mal darüber auch berichtet hier im Podcast. Jirage Token, Tokenized Deposits, Commercial Bank Money Token, alles derselbe Name oder derselbe Begriff. Das ist das Konsortium aus deutschen Unternehmen mit mehreren deutschen Banken. Da haben wir ein Proof of Concept durchgeführt, einen Report geschrieben. Wir durften dann im Rahmen der Wholesale CBDC Experimente und Piloten ein Experiment mit Atara und der UBS machen, haben hier also tokenisierte Einlagen gesettelt über Zentralbankgeld, das Ganze im simulierten Environment und haben dann ein Investment in Partior abgeschlossen, was eben auch im Cross-Border-Bereich eine Infrastruktur bauen will, beziehungsweise die schon gebaut hat, die auch schon live ist, um eben Cross-Border-Zahlungen über Blockchain abzuwickeln. Also alles sehr spannend und da freue ich mich sehr, dass ich eben auch beruflich die Möglichkeit habe, den Bereich weiter zu gestalten.
Gut, dann schließe ich die Runde mal ab mit meinen persönlichen Highlights hier in dem Kontext rund um digitales Geld. Also sicherlich ein Highlight für mich war, dass wir, oder viele wissen ja auch, dass ich neben meinem Job, meinem Beruf bei Tonic und entsprechend auch für die Digital Euro Association Vorsitzender letztendlich bin. Und wir wurden da im Anfang des Jahres zu einer Expertenanhörung in den Finanzausschuss des Bundestages eingeladen. Und da durfte ich eben als einer der Sachverständigen fungieren, was ich natürlich mich extrem gefreut hat, einfach aus Sicht des Vereins, weil das alles, und da war ihr, Alex Manu, in die Gründung auch so mit involviert, so als Idee, als Konzept irgendwie gestartet ist, eine PowerPoint-Präsentation und sich jetzt halt dahingehend entwickelt hat, dass man das sehr ernst genommen wird und auch wirklich an vorderster Front auch politisch mitdiskutiert. Also das war sicherlich ein absolutes Highlight, dass man da einfach jetzt in den Bereichen einfach eine gewisse Stimme bekommt und auch sehr ernst genommen wird. Also das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut an der Stelle. Und das Zweite war eben auch neben der DEA-Rolle und eben auch meiner Position bei Tonic, so im Beratungsumfeld, haben wir dieses Jahr eben auch ein Startup auf den Weg gebracht, Hakata, was letztendlich an der Schnittstelle zwischen digitalen Identitäten und Privacy-Enhancing Technologies wie Zero-Knowledge-Proofs unterwegs ist, wo es quasi darum geht, die Privatsphäre zu schützen, aber eben auch die rechtliche Konformität zu wahren. Und das war einfach für mich persönlich auch extrem spannend, dieses Unternehmen dieses Jahr aufzuziehen, mal alle Schritte zu durchlaufen, sich Pitches zu überlegen, bei Wettbewerben mitzumachen und so weiter. Also das war für mich ein sehr, sehr lehrreiches Jahr mit sehr vielen positiven Erfahrungen. Klar gibt es immer auch Rückschläge, es gehört natürlich zu allem dazu, aber ja, war einfach ein sehr, sehr spannendes Jahr an der Stelle und ja, war auf jeden Fall eine wirklich eine Freude und bin echt gespannt, was 2025 auch bringen wird.
Und vor allem freut mich, dass wir ja auch privat den Podcast so schön weiter vorangebracht haben. Wir haben ja eingangs auch schon die Stats verkündet und freue mich auch, dass das weitergehen wird. Jetzt halt eben auch mit dem neuen Twist, das Ganze auf Englisch in die Welt zu tragen. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir zu viert, beziehungsweise dann immer wieder auch zu fünf mit Stefan hier weiter gemeinsam das Projekt vorantreiben. Dann würde ich sagen, ziehen wir einen Strich drunter. Wir sind schon über die Stunde drüber. Und danke euch auf jeden Fall, euch Hörer, für das tolle Jahr 2024, für weiterhin die vielen Zuhörer, die uns regelmäßig hören. Wir verfolgen das hier natürlich so gut wie es geht über die Tools, wie sich die Hörerzahlen entwickeln. Das sieht weiterhin sehr, sehr gut aus und freut uns wirklich sehr, dass das also weiterhin anscheinend ein interessantes und spannendes Thema ist, was wir hier behandeln. Danke euch auch für die vielen Interaktionen in Telegram. Channel, wenn ihr da, wie gesagt, noch nicht drin seid, kommt gerne dazu. Wir verlinken nochmal den Einladungslink in den Shownotes. Auch für die tollen, direkten, persönlichen Gespräche auf Konferenzen, wenn man sich mal getroffen hat. Oder auch, wenn ihr uns anspricht. Also, das ist mir bei der, was hat mir dieses Jahr, war es jetzt die EM oder die WM? Ich bin ja nicht so fußballverrückt und begeistert.
EM.
Das hat aber auch lange gedauert, ja. Aber ich war in...
Ich habe gebraucht, mich zu unmuten. Ah,
sehr gut. Ich war in...
Er war in Schockstarre, kurz Jonas.
Ich war in Frankfurt während der EM unterwegs und wurde an einem Tag von drei Leuten auf der Straße angesprochen, ob ich nicht der Manuel bin, der hier den Podcast macht. Also macht das ruhig weiterhin, da freuen wir uns immer. Gebt uns Feedback, schreibt uns E-Mails oder auch Kommentare und bewertet uns natürlich. Das hilft uns wirklich sehr, besser zu verstehen, was wir verändern können oder ob wir weiter so machen wollen, insbesondere jetzt, wenn wir auf Englisch wechseln. Und ja, einen großen Dank, dass ihr eben Teil unserer Community seid und wir so tolle Hörer haben. Und lasst uns also weiterhin in 2025 die Aufklärung und die Education rund um digitales Geld und digitale Assets verbessern und darauf auch fokussieren. Und empfehlt uns weiter, bewertet uns und vielen Dank für das schöne Jahr 2024. Und let's continue with an English-speaking year of 2025.
See you next year.
So ist es. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.